Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echte Papas. Mein Name ist Florian. Ich mache wie alle zwei Wochen den Echte Papas Podcast als einer von zwei Hosts, weil ich überzeugter Papa bin. Und an der anderen Leitung ist die zweite Hälfte.
Und zwar sitzt an der anderen Leitung der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Und gemeinsam sind wir die Echten Papas.
Papas. Ja, genau.
Genau, also 100% Papa Power.
100% Papa Power mit wieder einer wunderbar konstruierten Frage, um auf natürlich auf das Thema hinzuleiten. Aus deinen vergangenen 18 Jahren als Papa, kennst du ja Wutanfälle? Das war die erste rhetorische Frage.
Ja.
Ja oder nein?
Ja.
Super. Ja. Und kennst du dann so richtig heftige Wutanfälle? Also die ein, zweimal die Woche kommen, wenn nicht sogar öfter?
Ja, der Klassiker ist ja sozusagen, das dreijährige Kind schmeißt sich im Supermarkt auf den Boden und hört nicht mehr auf und man hat sozusagen vor Publikum diesen Wutanfall zu begleiten,
wie der immer Albtraum.
Man das macht. Genau.
Genau, der Albtraum aller Eltern.
Ja, aber wo wir schon bei Albtraum sind, es geht noch schlimmer.
Ist das so?
Tatsächlich. Also, was ich gerade skizziert habe, ist ja ein ganz normaler Wutanfall. Ich mache mal hier Anführungszeichen in der Luft für alle, die uns auch sehen. Oder nicht sehen. Und aber es gibt tatsächlich Kinder, die sind wie so ein Vulkan. Das ist nicht nur ein Wutanfall, das ist ein Vulkanausbruch. Und wenn der einmal ausgebrochen ist, das kennt man ja, da fließt die Lava und es hört gar nicht mehr auf und man weiß gar nicht mehr, wo einem der Kopf steht als Vater oder als Mutter. Und das ist jetzt tatsächlich kein ganz normaler Wutanfall. Dahinter steckt eine gewisse, wie soll man sagen,
Form des Autismus.
Ja, genau. Also wir wollen heute über Kinder im PDA-Autismus-Profil tatsächlich sprechen. Und dieser Vulkanausbruch, dieser Wutanfall ist wirklich ein Zeichen, zugegebenermaßen von mehreren, die diese Kinder an den Tag legen. Und unser heutiger Gesprächspartner ist der Marc Leonard. Den kennen viele wahrscheinlich von Instagram, ist ein Elterncoach, ein Papa-Blogger. So hat er mal angefangen. Und er hat tatsächlich ein Kind selbst im PDA-Autismus-Profil und hat jetzt endlich ein Buch zu dem Thema geschrieben. Und ich sage endlich, weil ich persönlich habe vom PDA-Autismus-Profil noch nie was gehört. Du wahrscheinlich auch nicht. Und viele unserer Hörer und Hörerinnen auch nicht. Deshalb ist dieses Buch ganz wichtig. Und vielleicht ist dieses Gespräch mit Marc heute der Einstieg, um dieses Thema so ein bisschen besser zu verstehen und greifen zu können.
Genau. Los. Und um mit Lavakindern umzugehen.
Mit was, bitte?
Mit Lavakindern, mit Vulkankindern.
Vulkankinder. Ja, genau. Also er sagt selbst, er nennt diese Kinder Panda-Kinder, von wegen PDA.
Mhm.
Ja, aber das kann er uns alles gleich selbst erzählen, wo diese Abkürzung steht, oder?
Richtig. Lassen wir ihn rein.
Genau. Hallo Marc. Willkommen bei den echten Papas. Schön, dass du da bist und dass es geklappt hat.
Hallo Marco und hallo Marc.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, gerne, weil du bist mit einem ganz spannenden Thema heute gekommen und mit einem neuen Buch, um das schon mal vorwegzunehmen, von dem sicher die meisten unserer Hörer und Hörerinnen noch nichts gehört haben, sage ich jetzt einfach mal so. Und wird wahrscheinlich auch deine Erfahrung sein. Dein Sohn hat nämlich eine Art von Autismus, von der ihr lange Zeit nichts gewusst habt. Magst du einmal sagen, wie da euer Alltag vor der Diagnose war, beziehungsweise was auch so typisch ist für Kinder mit dieser Art von Autismus, weil du bist ja auch Vätercoach oder Elterncoach und sprichst nicht nur aus der eigenen Erfahrung und aus eurem eigenen Alltag als Vater und Mutter, sondern halt hast auch ganz viele Kinder mit dieser PDA-Diagnose schon gesehen und gesprochen.
Genau, also es geht, wie du gerade gesagt hast, um PDA oder PDA, also Pathological Demand Avoidance oder im Deutschen pathologische Anforderungsvermeidung. Und das wird eben nach aktuellem Wissensstand im Autismus-Spektrum verortet, also ein Verhaltensprofil, was sich innerhalb des Autismus-Spektrums befindet. Und das ist tatsächlich vor allem im deutschsprachigen Raum einfach noch total unbekannt. So, dass es einfach die meisten noch nicht gehört haben, ne? Wenn man irgendwie PDA hört, dann ist man eigentlich bei der Geburt irgendwo, aber damit hat es halt überhaupt nichts zu tun. Und das ist eben so unbekannt, dass selbst die meisten Fachkräfte es noch nicht gehört haben. Und wenn man eben dann so eine Symptomatik hat, und ich erzähle gleich, wie das aussieht, und dann nach Hilfe sucht, ja, dann kommt man meistens selbst, ne, bei Fachkräften, Kinderarzt, Kinderärztin oder Psychologe, Psychologin oder wo auch immer man sich hinwendet, häufig gar nicht dazu, dass man irgendwie geholfen bekommt, weil es einfach niemand kennt. Oder wenn man dann Hilfen in Anführungszeichen bekommt, schadet es vielleicht sogar eher, weil man halt was macht, was für dieses Kind eigentlich gar nicht förderlich ist. Und ja, also bei PDA geht es im Prinzip darum, dass diese Menschen oder diese Kinder in dem Fall einem überlebenswichtigen Drang nach Autonomie, Kontrolle und Gleichwürdigkeit unterliegen. Und der bestimmt ihr gesamtes Leben. Also es ist quasi wie so ein zusätzlicher Überlebensinstinkt, den sie haben. Und er ist also gleichzeitig auch der stärkste. Das heißt, wenn irgendwie dieser Drang nach Autonomie, Kontrolle, Gleichwürdigkeit verletzt ist, also wenn ich einen Kontrollverlust wahrnehme, wenn ich irgendeine Hierarchie spüre zwischen mir und meiner Umwelt oder meinem Gegenüber, dann muss ich erstmal schauen, dass ich irgendwie das Gleichgewicht wiederherstelle, dass ich die Kontrolle zurückbekomme, und alles andere ist erstmal egal. Das heißt, ne, die normalen Überlebensinstinkte nach Sicherheit, Hunger, Schlaf, Hygiene, Toilettengang ist erstmal alles zweitrangig. Ich muss erstmal wieder quasi in Control sein. Und deshalb, und deswegen heißt es pathologische Anforderungsvermeidung, beobachtet man, dass diese Kinder häufig alltägliche Anforderungen vermeiden, weil jede Anforderung sich für sie anfühlt wie ein Kontrollverlust, wie ein Hierarchiegefälle, weil ich muss was, ich soll was, es wird was von mir erwartet. Ich werde in irgendeiner Form fremdbestimmt und ich kann nicht autonom handeln. Und was dann eben passiert, ist, dass im Gehirn eine Panikreaktion losgeht und der Körper in den Überlebensmodus schaltet. Das heißt, das fühlt sich für sie tatsächlich lebensgefährlich an. Ja, und also wenn wir uns in Lebensgefahr befinden, und das ist normalerweise, ne, keine Ahnung, wenn ein wildes Tier uns anspringen würde, ne, so wäre es früher wahrscheinlich gewesen in der Steinzeit. Oder wenn wir mit dem Auto unterwegs sind und verlieren irgendwie die Kontrolle und denken so, scheiße, ne, was mache ich jetzt, schaffe ich das irgendwie? Dann gehen wir so in diesen Überlebensmodus. Und bei Menschen mit PDA ist es eben so, dass allein so eine Aufforderung wie zieh bitte deine Schuhe an, schon als lebensgefährlich empfunden wird, weil da eben ein Kontrollverlust stattfindet und es gibt eine Hierarchie, jemand will was von mir. Und da schon quasi der Körper in den Überlebensmodus schaltet. Mhm. Und das, ja.
Also es hört sich ja unglaublich an tatsächlich, und auch schwer nachvollziehbar, glaube ich, wenn man nicht betroffen ist oder niemand kennt, der betroffen ist. Du hast ja vorhin auch gesagt, so auch in Fachkreisen ist es total schwierig und man bekommt keine Hilfe. Und wenn man Hilfe bekommt, dann die falsche. Das heißt, da war eine falsche also das beruft sich dann immer auf eine falsche Diagnose. Also
es ist einfach es kennen einfach noch viel zu wenige. Es gibt auch viel zu wenig Forschung dazu. Es wurde das erste Mal in den 80ern von einer Entwicklungspsychologin in England wurde das beobachtet. Und seitdem, ne, es gibt durchaus ein paar Studien mittlerweile dazu. Und im englischsprachigen Raum ist es auch deutlich bekannter als im deutschsprachigen. Aber die meisten Fachkräfte haben es halt noch nicht gehört. Und dann wird halt geschaut, okay, Eltern wenden sich jetzt an uns, weil sie sehen, dass ihr Kind eben häufig herausforderndes Verhalten zeigt, ne? Weil, also über dieser Überlebensmodus, das ist ja dann häufig so dieses Fight, Flight, Freeze. Das heißt, was man beobachten kann, sind zum Beispiel häufige und wirklich sehr intensive Wutanfälle, also sogenannte Meltdowns, also wo durchaus mal auch für nicht nur 10, 15 Minuten, sondern durchaus auch länger, also halbe Stunde, Stunde, anderthalb, auch mal so ein Haus auseinandergenommen werden kann, ne? Weil ich quasi in so einem Rage-Mode bin und das ist eben einfach aufgrund dieser Überforderung des Nervensystems, dass quasi der Körper merkt, ne, ich bin in Lebensgefahr, ich muss mich verteidigen und weil einfach diese Anforderungen, die sich quasi anstauen, wie so ein Fass, was sich so langsam füllt und irgendwann ist das voll, läuft über und dann ist es zu viel. Das beobachtet man dann, diese Vermeidung von Anforderungen, das ist quasi davor. Das heißt, wenn ich schon merke, mein Nervensystem ist langsam überlastet und ich versuche, das zu vermeiden, von dem ich merke, dass es quasi mein Nervensystem weiter belasten würde und sich weiter wie Lebensgefahr anfühlen würde, versuche ich zu umgehen. Wenn ich also diese Verhaltensweisen sehe und gleichzeitig noch beschreibe, dass meistens in der Schule oder im Kindergarten aber alles ziemlich gut funktioniert, weil das ist nämlich auch ein wichtiges Merkmal, dass diese Kinder sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig hochmaskieren außerhalb des sicheren Zuhauses. Das heißt, sie erscheinen lieb, brav, als absolute Musterschüler, ne, die alles machen, was von ihnen verlangt wird. Und das ist eben auch Teil des Überlebensmodus, weil, ne, wir haben Fight, Flight, wir haben aber auch Freeze, das heißt die Schockstarre. Das ist das, dass ich quasi nach außen hin sehr scheu, sehr schüchtern erscheine und im Prinzip darauf warte, dass diese lebensgefährliche Situation an mir vorüberzieht. Ja, und im Innern tobt's aber, ne? Nur ich lasse es mir nach außen hin nicht anmerken. Und das ist dann quasi das vierte F, das Fawning. Das heißt auch der Bambi-Reflex, sagt man. Das heißt, ne, wenn man sich Bambi vorstellt, lieb, nett. Ne, also das heißt, ich lasse mir es nach außen hin überhaupt nicht anmerken, was in mir eigentlich los ist und internalisiere das quasi komplett. Und wenn ich aber dann nach Hause komme, also in meine sichere Umgebung, wo ich quasi alles fallen lassen kann, entweder explodiere ich dann in einem riesigen Meltdown, weil alles, was sich über Stunden quasi angestaut hat, was ich nicht getraut habe quasi zu zeigen, das muss jetzt raus, oder ich falle in mich zusammen, ne, weil das eine riesen Kraftanstrengung war. Das heißt, dieses herausfordernde Verhalten oder das, was wir irgendwas nicht erklären können, das ist nur zu Hause sichtbar. Und jetzt gehst du zu so einer Fachkraft, die sagt, naja, okay, wir haben hier irgendwie ein herausforderndes Verhalten. Das sieht vielleicht irgendwie schon aus nach wie eine oppositionelle Verhaltensstörung oder sowas. Und das tritt nur zu Hause auf. Also muss das ja an dem Umfeld zu Hause liegen. Das heißt, wahrscheinlich müssen die Eltern mal einen Erziehungskurs machen. Die wissen nicht, wie man das Kind erzieht. Oder wir haben sogar eine Bindungsstörung vorliegen. Und dann ist die Lösung, dass wir jetzt mal mehr Grenzen setzen müssen und mal ein bisschen härter durchgreifen müssen, damit dieses Kind mal lernt, wie man sich richtig verhält. Und dann eskaliert es halt meistens erst richtig, weil natürlich jede Grenze, die ich setze, wenn ich quasi härter durchgreife, dann erhöhe ich natürlich die Anforderungen ganz krass, ne? Und wenn ich weiß, dass das Problem die Anforderungen sind, dann gehe ich natürlich genau in die falsche Richtung.
Ja, jetzt hast du wunderbar beschrieben, okay, was PDA ist. Was mich jetzt interessieren würde, weil ich habe die ganze Zeit, während du erzählt hast, im Kopf bin ich mal so ein paar Punkte, ne, bei uns zu Hause durchgegangen, auch mit meinem Sohn und habe hinter einigen Sachen Häkchen setzen können. Würde jetzt aber nicht unbedingt davon ausgehen, dass das in irgendeiner Form bei uns vorliegt. Ich glaube, ich würde gerne nochmal versuchen zu begreifen, wie genau der Alltag bei euch, bei euch zwei, so, oder doch mal ganz spezifisch so aussehen kann, dass es sich ausdifferenziert zwischen einem, da entwickelt sich gerade eine eigene Persönlichkeit und da hat man ja auch hin und wieder die einen oder anderen Meltdowns oder diesen sicheren Hafen zu Hause, wo maskiert wird. Auch das ist bei meinem Sohn beispielsweise in der Kita damals auch gang und gäbe gewesen. Der hat zu Hause Meltdowns gehabt, da haben die Erzieherinnen immer gefragt, was? Nein, das hat er bei uns nie gehabt. Und da konnten wir Lieder von singen. Also mich würde nochmal interessieren, was genau, wie spezifisch da der Alltag?
Also es ist erstmal so, dass natürlich gerade, ne, sowas wie Autonomiephase oder sowas, ne, wo so ein Verhalten kennt, das wird dann eben häufig auch gesagt, so, ne, das ist ja nur die Autonomiephase, das geht ja auch wieder weg. Also es ist in der Regel schon vor der Autonomiephase. Und das ist natürlich während der Autonomiephase und es hört nicht nach der Autonomiephase auf, weil es eben nicht nur eine Phase ist. Und es ist auch einfach nochmal in der Intensität so hoch 10 von einer normalen Autonomiephase. Also, ne, das ist eben nicht ein starker Wutanfall, wo ich jetzt mal irgendwie dann doch mal versuche, dass es mal nach meinem Weg geht, sondern es kann im Zweifelsfall sein, dass dann wirklich mal eine halbe Stunde lang, eine Stunde oder anderthalb die Bude auseinandergenommen wird und man gar nicht an das Kind rankommt, weil das quasi wie ferngesteuert ist, ne? Weil ich in diesem Kampfmodus quasi feststecke, weil ich natürlich, weil ich um mein Überleben kämpfen muss, ne? Man muss sich dann immer überlegen, was würde ich tun, wenn ich mich gerade in akuter Lebensgefahr befinde? Und, ne, und dann kann ich, dann wissen wir, dass in dem Fall das Gehirn, gewisse Gehirnareale gar nicht angesteuert werden, ne, weil natürlich alle Energie auf das Überleben gerichtet werden muss, ne, weil, und ich habe jetzt, es bringt mir in dieser Situation nichts, irgendwie großartig nachzudenken, was ich tue oder abzuwägen oder zu reflektieren oder zu überlegen, ist das ein Verhalten, was sich gehört oder was andere schön finden, komme ich gar nicht dazu, weil wenn ich das in echter objektiver Lebensgefahr machen würde, wäre ich halt nicht mehr da. Und das genau passierte auch. Das heißt, es ist intensiver, es ist viel häufiger in der Regel, ne, als nur in der Autonomiephase. Und es ist vor allem in Situationen, wo es eigentlich, wo man es eigentlich nicht erwarten würde. Also, ne, wenn jetzt jemand, der Papa sagt, hier, zieh bitte deine Schuhe an, gibt es eigentlich keinen Grund, selbst in der Autonomiephase, da jetzt so ein Riesenfass aufzumachen.
Mhm. Ja, also Lebensgefahr ist schon ein Stichwort darin, eigentlich.
Und ganz häufig ist es eben auch so, dass gerade auch dieses Vermeiden dann von Anforderungen, dass sie auch Sachen vermeiden, die sie eigentlich gerne möchten. Ne? Also du weißt genau, das Kind möchte eigentlich super gerne auf den Spielplatz gehen, weil das Wetter ist geil und da werden seine Freunde sein. Und trotzdem, und es kann aber nicht, ne? Und trotzdem kann es nicht gehen. Und du denkst dir so, warum? Du willst doch eigentlich selbst. Und man versteht es gar nicht. Es ist wirklich irrational, weil einfach gerade in diesem Moment, weil irgendwie mein Fass ist schon dreiviertel voll und jetzt die Anforderung noch, meine Schuhe anzuziehen, mich fertig zu machen und diese Übergangssituation zu haben, ist mir zu viel, obwohl ich eigentlich weiß, dass ich das möchte. Das heißt, die stehen sich ganz häufig auch selbst im Weg. Und deswegen ist ja auch der Name, ne, diese pathologische Anforderungsvermeidung, wo sich einige dran stören, weil man sagt, ne, das Pathologische ist krankhaft und na, das ist irgendwie also ein negativer Begriff, aber ganz objektiv stimmt es, ne, weil es eine, also jeder vermeidet mal Anforderungen aus verschiedenen Gründen, ne, und vielleicht auch gerade bei verschiedenen Formen von Neurodivergenz gibt es ja auch Anforderungsvermeidung aufgrund von zu vielen Reizen oder von ne, einfach es ist irgendwie zu viel. Und hier habe ich eben auch eine Form von Anforderungsvermeidung, die keinen Sinn macht, ne, die irrational ist, weil ich schade mir selbst, ne? Ich stehe mir selbst im Weg. Es ist also wirklich ein Nicht-Können, kein Nicht-Wollen. Und das ist bei der Autonomiephase, das ist ja häufig ein Nicht-Wollen oder ein Wollen, was ich will.
Ne? Also für mich, ich hatte es gerade schon mal zwischengeworfen, also für mich ist, glaube ich, da so die der Begriff Lebensgefahr ist, glaube ich, also ist das Extreme dahinter. Mhm. Im Grunde genommen, ja.
Aber also Flo hat ja gerade schon versucht zu erkunden, ob sein Sohn vielleicht auch PDA hat. Ich verstehe das schon richtig, dass diese ungewöhnlichen Wutausbrüche schon sehr typisch sind und auch die ersten Anzeichen, oder? Oder gibt es noch andere Anzeichen, die darauf hinweisen, die vielleicht in eine ganz andere Richtung gehen?
Also das ist häufig das, wo es einfach, wo man aufmerksam wird, ne, weil das halt so irgendwie was ist, was andere nicht kennen oder in dieser Intensität nicht kennen oder wo man sagt, okay, das habe ich noch nie gehört, dass das so schlimm wird, weil ja, Autonomiephase habe ich schon mal gehört, aber so ist das, kann das sein, ist das normal, ne? Aber also in der Regel gibt es häufig auch schon sehr, sehr frühe Anzeichen, also wirklich schon im Babyalter. Manchmal merkt man das dann erst rückblickend, wenn man dann später, ne, weiß, ah, okay, mein Kind hat das und dann denkt man zurück, ah, okay, jetzt macht das und das und das und das aus dem Babyalter rückwirkend Sinn. Also häufig sind das Schreibabys, ne? Und das macht auch Sinn, weil im Babyalter ist ja nur Fremdbestimmung. Ne? Ich werde von A nach B getragen, ich werde gefüttert, ich werde gewickelt, dies und das passiert mit mir. Ne? Also das ist ja einfach so. Aber ich bin natürlich ständig fremdbestimmt und wenn das sich für mich lebensgefährlich anfühlt, dann und ich habe als Kommunikationsmittel, um das zum Ausdruck zu bringen, habe ich in dem Alter nur das Schreien. Also schreie ich sehr häufig. Und dann habe ich häufig auch, dass es High-Need-Babys sind, weil dann muss ich gucken, okay, wenn mein Nervensystem so überlastet ist dauerhaft, wie kann ich das regulieren? Und gerade in dem Alter ist natürlich Koregulation das beste und wichtigste Regulationsmittel. Das heißt, ich suche ständig nach Körperkontakt, ich lasse mich nicht ablegen. Ne, das heißt, Schreibabys und High-Need-Babys hat man ganz häufig bei PDA.
Aber kann man in diesem jungen Alter auch schon die Diagnose bekommen oder ist das schwierig?
Also generell ist es sowieso schwierig mit der Diagnose, weil eben PDA noch so unbekannt ist. Es gibt keinen eigenen Eintrag im Diagnosehandbuch zur PDA bisher. Es ist jetzt so, dass in dem neuen Diagnosehandbuch, in dem ICD-11, also nachdem Deutschland wird ja mit ICD diagnostiziert und das aktuell gültige ist noch ICD-10, die alte Version. Wir haben gerade diese Übergangsphase. Eigentlich bis 2027 soll die neue Version 11 gelten. Das wird sich wahrscheinlich in die Länge ziehen, bis die offiziell gültig ist. Und in der neuen Version gibt es eben nicht mehr 4 Formen von Autismus, also Asperger und frühkindlicher Autismus und sonst was, sondern man hat jetzt erkannt, dass eben Autismus ein Spektrum ist. Ne? Es gibt nur noch den Begriff Autismus-Spektrum-Störung und es gibt sehr viele verschiedene Ausprägungen von Autismus. Also es gibt nicht nur Sheldon Cooper und Rain Man, zumal das auch sehr überzeichnet ist, ja, sondern es gibt sehr viele Ausprägungen. Und eine mögliche Ausprägung davon kann eben das Verhaltensprofil PDA sein. Und das ist eben auch nicht separat aufgeführt im Diagnosehandbuch, aber man kann eben dann die Diagnose vergeben, Autismus-Spektrum-Störung mit Kommentar PDA-Profil. Und das wird in der Regel aber, fängt man mit so einer Differentialdiagnostik, ASS, ADHS und sowas, so mit 4-5 Jahren an. Bei einem sehr hohen Leidensdruck kann man das auch schon vorher machen, aber diese standardisierten Tests, die dafür eingesetzt werden, die sind ausgelegt so fürs Alter 4-5. Die ersten, wo man sagen kann, die sind relativ aussagekräftig. Es gibt auch welche für jüngeres Alter, so für 2-3 schon, aber da sagt man dann, aufgrund einfach, ne, dass die Kinder noch nicht so weit entwickelt sind, dass die Hirnreife einfach sowieso ja in dem Alter noch fehlt, ist das einfach noch schwierig, das mit einer hohen Aussagekraft einfach festzustellen. Ne? Deswegen in der Regel kann man so mit 4-5 Jahren Richtung offizielle Diagnostik gehen, wo was halbwegs Verlässliches schon bei rauskommt.
Wie seid ihr darauf gestoßen? Also wenn du sagst, dass das Ganze in Deutschland eigentlich noch gar nicht angekommen ist, wonach suche ich denn dann? Wie suche ich danach?
In der Regel kommt man da zufällig drauf und zwar in den sozialen Medien. Also ich habe es tatsächlich selbst zufällig auf Instagram entdeckt. Also ich bin jetzt seit 7 Jahren auf Instagram selbst unterwegs mit meinem Profil Mark My Thoughts und habe da anfangs eben einfach nur so über Vaterschaft geschrieben, ne, weil ich gesagt habe, gibt so viele Mom-Blogger und Mom-Fluencer und Väter gab es vergleichsweise wenig und dann mache ich das mal so aus Spaß und dann hat das ein paar Leute interessiert und dann habe ich ein bisschen über aktive Vaterschaft geschrieben und dann kamen bei uns halt eben Themen auf und irgendwann kam da Hochbegabung dazu, weil das war so ein erster Verdacht, wo wir gesagt haben, irgendwie könnte das Richtung Hochbegabung gehen, das ist auch sehr wahrscheinlich so. Aber es hat halt immer noch nicht alles erklärt.
Wie alt war dein Sohn, als du sozusagen da auch auf Instagram aktiv wurdest?
Ich habe im Prinzip mit seiner Geburt da angefangen. Ne? Also wie gesagt, das war am Anfang eher so ein Spaß, so ein bisschen, dass mal ein Vater irgendwie so, ne, so diese ersten Steps mitnimmt. Und natürlich habe ich ihn nie gezeigt und sowas, aber einfach so aus Vatersicht. Und konnte ja keiner ahnen, dass da eben mehr noch dann dahinter steckt, weil das weißt du ja vorher nicht. Und dann habe ich halt auch über unsere Struggles so berichtet und habe irgendwie dann auch gesagt, okay, das Wir erleben hier manchmal Sachen, auch wenn wir jetzt in der Autonomiephase oder sowas sind, wo keiner auch nur in den Kommentaren oder sowas irgendwie das nachvollziehen konnte, in dieser Intensität, in dieser Dauer, in diesem, also einfach, es war so ein bisschen Äpfel und Birnen vergleichen, ja, und ich habe mir gedacht, so, okay, irgendwie ist da noch was anderes, und dann hat mir eine befreundete Content-Creatorin gesagt, hier hast du mal PDA gegoogelt, ne, und dann habe ich das eingegeben und habe dann auch gerade bei Instagram englischsprachige Beiträge dazu gefunden, und dann hatte ich diesen sogenannten Lightbulb-Moment, was also so ein geflügeltes Wort mittlerweile ist in der Community, wo mir quasi ein Licht aufgegangen ist, wo ich davon lese und sage, ja, genau das ist zum ersten Mal mein Kind erklärt. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ne, ich muss rausfinden, mehr darüber rausfinden. Okay, irgendwie gibt's, zu dem Zeitpunkt gab es keine deutschsprachige Literatur dazu. Also habe ich mir alles, was es an englischsprachiger Literatur gab und die paar Studien, die es zu dem Zeitpunkt gab, durchgelesen, und dann habe ich auch ein paar Fortbildungen gemacht, eben auch im englischsprachigen Raum, wo es mittlerweile so Sachen gibt online, um das einfach für mich zu lernen, und habe das dann natürlich auf meinem Kanal angefangen zu teilen, und dann kamen direkt einige Rückmeldungen von Eltern, die wiederum dann ihren Lightbulb-Moment bei mir hatten und gesagt haben, ja, das ist mein Kind, und dann kamen die Anfragen, die gesagt haben, ja, kannst du uns helfen, kannst du uns Tipps geben, wie wir das machen, und dann hat sich daraus eben ergeben, dass ich meine eigene Elternberatung dann vor etwas über 2 Jahren gegründet habe, wo ich eben genau solche Familien jetzt begleite und dieses Wissen dann weitergebe. Und im Prinzip parallel dazu kam dann halt die Idee, dass ich gesagt habe, es muss eigentlich auch dann ein deutschsprachiges Buch dazu geben. Und ja, mein Buch gibt's jetzt, mein einzigartiges Panda-Kind. Es gibt zum Glück jetzt mittlerweile auch noch, also in dieser Zwischenzeit, während ich das geschrieben habe oder mir überlegt habe, auch wie ich das schreibe, sind zum Glück 1, 2 andere Bücher zu dem Thema auch schon erschienen. Aber du kannst immer noch an einer Hand abzählen, wie viel es da gibt. Und das meiste ist halt auch dann Self-Publishing oder irgendwie kleinere Verlage, ne, weil das einfach noch auch ein Thema ist, wo sich dann große Verlage vielleicht noch schwer tun. Und deswegen war ich so glücklich, dass der Belz Verlag gesagt hat, hey, wir machen das, weil das ist jetzt das erste Buch, ne, zu dem Thema, wo sich ein Mainstream-Verlag dem mal angenommen hat. Und wo ich eben hoffe, dass wir davon wegkommen, dass man zufällig auf Instagram oder Facebook über diesen Begriff stolpern muss, weil es sind ja auch genug Leute gar nicht auf Social Media unterwegs. Und wenn du jetzt dann in so eine Buchhandlung gehst und dann vielleicht tatsächlich dann so ein Buch da liegt und du guckst mal so bei Erziehungsratgebern, um irgendwie zu gucken, ne, was kann mir vielleicht helfen mit meinem Kind, und findest da vielleicht was über gefühlsstarke Kinder nach Nora Imlau und sowas, und du findest vielleicht was über ADHS oder klassischen Autismus und guckst und denkst, das passt alles nicht, und dann nimmst du hier mein einzigartiges Panda-Kind und liest hinten drauf, denkst du, ja, okay, das könnte irgendwie zu uns passen, und plötzlich macht irgendwie alles Sinn. Das wäre so mein Wunsch.
Wir haben eine lange Liste an Fragen, aber eine Frage müsste ich trotzdem nochmal, aber ich glaube, da würden wir uns wahrscheinlich total verlieren. Was ist deine Vermutung? Woran liegt es, dass man das in Deutschland noch ja nicht so betrachtet hat? Wobei wir ja eigentlich, was solche Diagnosen betrifft, ja neurodivergent dann schon mittlerweile ja nicht vorangegangen sind, aber trotzdem uns weiterentwickelt haben.
Also es liegt zum einen daran, dass wir wirklich generell einfach in dem ganzen Thema weit zurück sind, was okay. So Neurodiversität, Neurodivergenz angeht. Also wenn man sich anschaut, ich habe eben schon gesagt, ne, das Diagnosehandbuch in Deutschland ist das ICD. Und wie gesagt, diese neue Version wurde 2022 vorgestellt und soll bis 2027 eigentlich gelten. Und wahrscheinlich wird der Termin nicht eingehalten. Was man da aber gemacht hat, ist im Prinzip die Verbesserungen, die in dem, was in den englischsprachigen Ländern genutzt wird, das DSM, also DSM-5 in der aktuellen Form, also was in USA, Kanada zum Beispiel genutzt wird für Diagnostik oder auch hier in den Niederlanden, die Veränderungen und Verbesserungen, die da stattgefunden haben, quasi zu übernehmen. Und das liegt seit 2013 schon in der Version vor, wo es ein Autismus-Spektrum zum Beispiel gibt. Das heißt, 2013, seitdem es wird offiziell, kann sowas diagnostiziert werden schon und wird getan. Und wir peilen an, ab 2027 das tun zu können und werden es nicht schaffen. Das heißt, alleine da hast du schon 14, 15 Jahre Unterschied, ne, in was passieren kann. Also das erstmal schon als Voraussetzung. Und dann hast du so ein Henne-Ei-Problem. Das heißt, ich habe ein Thema, zu dem gibt es noch viel zu wenig Forschung. Deswegen beschäftige ich mich damit nicht oder nehme das nicht ernst. Und dadurch, dass es aber niemand ernst nimmt, gibt es dafür natürlich keine Forschungsgelder, weil wir gucken natürlich, ne, und dann drehen wir uns halt im Kreis und kommen nie weiter.
Ich fasse noch mal ganz schnell die letzten 20 Minuten zusammen, oder das, was halt charakteristisch für PDA ist, sind ja tatsächlich diese Wutausbrüche, ne? Also diese Vulkanausbrüche, ja, eher muss man sagen, wenn ich es richtig verstanden habe. Mir ist tatsächlich noch nicht so ganz klar, wie euer Alltag oder wie der Alltag von Eltern mit Panda-Kindern aussieht. Ist so ein Wutausbruch, kommt er einmal am Tag vor, kommt er einmal die Woche vor, kommt er mehrmals täglich vor? Wie muss man sich das vorstellen in solchen Familien?
Also es kommt halt darauf an, ob du davon weißt und wie du generell zu Hause erziehst oder mit deinem Kind umgehst, ne? Also wenn man von PDA nicht weiß und auch nicht sonderlich bedürfnisorientiert unterwegs ist, das heißt natürlich, es gibt viele Anforderungen, es gibt eine hohe Hierarchie zwischen uns, das heißt, das Kind hat ständig Kontrollverlust und ständig wird das Nervensystem aktiviert, ständig Lebensgefahr. Ne? Dann habe ich natürlich häufig Meltdowns, ja, also weil häufig es einfach viel zu viel ist. Also das kann durchaus mehrmals am Tag stattfinden. Und ich habe auch zwischendrin häufig das sogenannte Equalizing-Verhalten. Das hatte ich jetzt noch nicht erwähnt. Das ist einfach so, ne, das ist jetzt nicht so ein ganzer Meltdown, sondern es ist einfach, ich nehme eine Hierarchie zwischen uns wahr und dass ich die Kontrolle nicht habe und ich muss quasi das Gleichgewicht wiederherstellen. Das heißt, wie mache ich das? Durch eine Machtdemonstration? Also, wenn ich dich beleidige, dir weh tue oder irgendwas kaputt mache, ne, dann kann ich quasi mir die Kontrolle zurückholen. Das heißt, du hast einfach herausforderndes Verhalten, in Anführungszeichen, den Eltern gegenüber, ne? Dass du irgendwie sagst, oh, dummer Papa und ich box dich oder sowas. Und dann sagt der Papa natürlich, oh, ne, so ein Verhalten geht hier zu Hause nicht und so sprechen wir nicht miteinander. Dann mache ich ein neues Hierarchiegefälle auf, dann muss ich dagegen gehen, dann eskalieren wir uns hoch. Das heißt, es ist einfach ein komplettes Gegeneinander, ein Kampf zu Hause den ganzen Tag. Und ich habe natürlich noch das Vermeiden von vielen Anforderungen. Das heißt, wenn ich von seinem Kind sage, mach bitte das, nein. Mache ich nicht, kann ich nicht. Ne? Also es ist eigentlich ein ständiger Kampf gegeneinander. Man fragt sich, wir sollen doch hier eine Familie sein. Was ist das hier?
Ne? Und man dann zweifelt aber außerhalb, an sich selbst wahrscheinlich.
Ja, und dann, ne? Außerhalb scheint es aber irgendwie zu funktionieren. Mhm. Aber wenn das Kind nach Hause kommt, dann ist es noch mal 10-mal schlimmer. Ja. Weil natürlich das alles nachgeholt werden muss. Und wenn man aber sein Kind dann schon mal bedürfnisorientiert erzieht, und das ist im Prinzip die Voraussetzung, ne, auch für die Begleitung dieser Kinder, ist quasi die Haltung, mit der man reingeht, also dass das zugewandt, bedürfnisorientiert auf Augenhöhe ist und ganz wichtig, ne, weil ja Hierarchie ein Problem ist, also wir sind auf Augenhöhe, wir sind ein Team, dann kann sich das schon mal deutlich entspannen, ne, weil wir einfach nicht gegeneinander kämpfen, sondern das miteinander machen wollen und darauf schauen, was brauchten wir denn gegenseitig, und wenn ich merke, okay, mit zu viele Anforderungen kann mein Kind nicht, ich versuche Anforderungen zu reduzieren, dann kann ich da intuitiv schon einiges richtig machen. Und wenn ich aber da natürlich von PDA tatsächlich weiß, dann kann ich das natürlich nochmal, gibt es natürlich noch ein paar Strategien, die ich auch in meinem Buch dann teile, wie man dann nochmal konkreter einfach vorgehen kann, um so eine Situation entspannen zu können. Aber im Prinzip kommt es eben auf diese Haltung an. Und deswegen ist es auch so unterschiedlich, wie Familien das erleben können. Ne? Dass manche schon quasi von Tag 1 nach der Geburt sagen, okay, hier ist irgendwas nicht richtig. Und manche sogar bis ins Teenageralter nichts von PDA merken, weil sie sich immer irgendwie so durchwurschteln, weil sie eigentlich schon ihr Kind gut begleiten. Aber an irgendeinem Punkt wird es einfach zu viel, aufgrund externer Umstände vielleicht, ne, ein Schulwechsel oder sonst irgendwas, der dann noch on top kommt und dann, oder irgendwelche Phasen, jemand ist gestorben oder sonst was, was einfach mein Fass nochmal zusätzlich füllt und dann reicht eben das intuitive so Versuchen nicht mehr aus.
Vielleicht. Das stelle ich mir für all die angeschlossenen Institutionen, an denen man sich ja im Alltag entlanghangelt, und da meine ich vor allem Schulen und Kita und so, stelle ich mir da relativ herausfordernd vor. Wie ist denn, wie kann das denn funktionieren mit Kita oder Schule? Weil du sagst, die Aufklärung ist minimal bis schlecht, eigentlich gar nicht vorhanden. Dann gehe ich davon aus, dass die Lehrkräfte und auch die Erzieher erst recht nichts davon wissen.
Ja, auf der anderen Seite, ich muss auch einhaken, hast du ja auch gesagt, nach außen hin oftmals sind diese Kinder Musterschüler. Also das heißt, die Schule und die Kita an sich merkt nichts, aber natürlich aufgrund ihrer Verhaltensweise kann es natürlich sein, dass der Vulkan nach Schulschluss noch mehr explodiert, oder?
Genau, also es kann beides sein. Ne? Also es gibt auch Kinder mit PDA, die nicht oder nur wenig maskieren. Es ist aber meiner Erfahrung nach eher die Minderheit. Das heißt, da habe ich das herausfordernde Verhalten durchaus auch in Kita und Schule. Und da fliegen die dann halt relativ schnell einfach raus, wenn man sagt, geht hier so nicht. Ja. Und dann habe ich die, die eben dort gut funktionieren und alles mitmachen und halt zusammenbrechen, wenn sie heimkommen. Und wenn ich das halt über einen längeren Zeitraum einfach habe, dann komme ich irgendwann an den Punkt, wo das Kind einfach nicht mehr in die Schule gehen kann, ne, wo es das nicht mehr schafft. Und dann haben wir also Schulabsentismus, sowas. Oder halt er wirklich dann im schlimmsten Fall, kann es dann Richtung autistisches Burnout gehen. Das heißt, dass das Kind einfach, ne, dass sein Nervensystem dauerhaft so überlastet ist, dass quasi das Fass immer voll ist und dass einfach jegliche zusätzliche Anforderung direkt zu viel ist und ja, es einfach nicht mehr in die Schule gehen kann.
Dann ist die Familie der Dreh- und Angelpunkt oder der Schmelztiegel dafür.
Das Ventil, oder?
Ja.
Auch. Ventil, Schmelztiegel, ich habe verschiedene Bilder im Kopf. Wie, also die Herausforderung, weil ich meine, und jetzt gehen wir mal weg von dem Pandakind, gehen wir mal zu euch. Wie ist da, wie funktioniert ihr denn dann als Eltern, als Paar, als individuelle Menschen, die das ja dann letztlich auch herausfordert?
Also die Basis bildet natürlich das Elternhaus zu Hause. Ne? Man muss, also da muss quasi die Begleitung auf Augenhöhe stimmen, sodass man quasi, ne, wie so ein Toleranzfenster schafft, sage ich mal, in diesem Fass von seinem Panda, wo einfach Schule überhaupt reinpassen kann, dieser Anforderungskomplex Schule, weil ich meine, da sind wir uns ja einig, dass das einfach viele Anforderungen sind, die da auf so ein Kind zukommen. Und wenn ich quasi nicht zu Hause den Raum dafür schaffe, dass da es überhaupt reinpassen kann, dann ist es ausgeschlossen schon. Ne? Und dann ist es natürlich schon so, dass es wichtig ist, mit der Schule, mit den Lehrkräften eng im Team zu arbeiten. Das heißt, denen auch diese Informationen, wenn man sie denn hoffentlich selbst hat, weiterzugeben. Und dann steht und fällt das eigentlich mit den Lehrkräften. Ne? Das heißt, die Lehrkräfte müssen auch genau wie die Eltern zu Hause eigentlich versuchen, das Kind möglichst zugewandt auf Augenhöhe zu begleiten, dem authentisch zu begegnen, versuchen, eine Verbindung und Vertrauen aufzubauen, sodass es sich dort sicher fühlen kann. Und wenn ich da so einen Sicherheitsanker vor Ort habe, dann fällt es mir auch leichter, mit Anforderungen umzugehen, die so auf mich einprasseln. Und dann kann man natürlich zusätzlich noch sagen, man guckt sich noch die Rahmenbedingungen an. Ne? Das heißt, wahrscheinlich wäre eine kleinere Klasse, wenn das eine Möglichkeit ist, besser als jetzt eine große, weil ich einfach Reize reduziere. Ne? Und vielleicht können mir Sachen helfen, wie eine Ruhezone, wo ich mich zurückziehen kann, wenn es mir zu viel wird, oder Fidget-Toys, um mich irgendwie im Moment ein bisschen zu regulieren. Aber das sind so Kleinigkeiten, die dann nochmal helfen können, das nochmal zu verbessern. Aber wenn quasi die Beziehung zur Lehrkraft nicht stimmt, ne, und wenn ich da eine große Hierarchie habe, ne, wo gesagt wird, so und so machen wir das und hier und da, dann kann das auf Dauer nicht funktionieren. Ne, deswegen, das ist eigentlich die Voraussetzung in der Begleitung zu Hause, bei Lehrkräften, Erzieherinnen, egal wem, ist immer die Haltung.
Marc, wir haben jetzt schon ganz viel über dein Kind oder über die Kinder gesprochen allgemein. Kommen wir doch mal zu dir, weil die Frage ist ja, wie schöpfst du oder wie schöpfen du und deine Frau Kraft in diesem doch sehr herausfordernden Familienalltag? Wie schafft man das?
Ja, es ist nicht leicht, ne, weil ich meine, also wir sprechen von pflegender Elternschaft und ne, von der Begleitung von einem Kind mit einer unsichtbaren Behinderung. Und pflegende Elternschaft ist im Prinzip ein 24-Stunden-Job. Und zusätzlich soll man wahrscheinlich noch Erwerbsarbeiten, wäre ganz gut. Und vielleicht, und dann will und sollte man eigentlich noch was für sich tun, Selfcare, Paarzeit, was auch immer. Und das ist auch gerade mit in so einer Situation besonders wichtig, weil man muss ja eben dann viel Koregulation oder sowas leisten. Und das kann ich wiederum nur, wenn ich selbst einigermaßen reguliert bin, ne? Weil das bedingt sich ja gegenseitig. Das heißt, man kann, also erstmal, wenn man jetzt Partner, Partnerin hat, ist es wichtig eigentlich, dass man da auch auf Augenhöhe ist und quasi dieselbe Vision hat, dass man sich da, dass man gegenseitig in dieselbe, also gemeinsam in dieselbe Richtung geht. Wenn es dazwischen untereinander schon man sich nicht einig ist, wie man jetzt hier begleitet, das wird auf Dauer schwierig. Und dann kann man zumindest sich abwechseln, ne, so dass man sich immer gegenseitig Freiräume erlaubt, wo man zumindest einzeln dann irgendwie auftanken kann. Aber gemeinsame Zeit ist natürlich sehr rar, weil in der Regel ne, abends weggehen oder sowas, das gibt es eigentlich nicht, weil ne, so Babysitter oder sowas, das funktioniert mit so einem Kind in der Regel nicht, ne, weil du brauchst einfach, es braucht diese Beziehung und die Bindung zu der Person, sonst kann sich das, sonst klappt das nicht. Also wir waren in 7 Jahren jetzt 2-mal abends weg, auch nur, weil wir wussten, es ist eine maximal bestmögliche Versorgung da, also von einer Person, die überhaupt angenommen werden kann. Und trotzdem war es nur sehr kurz und trotzdem konnten wir keine Sekunde genießen, weil wir immer gedacht haben, okay, klappt das jetzt überhaupt? Und was erwartet uns hinterher? Weil es wird natürlich in dieser Situation maskiert und hinterher dürfen wir es auffangen. Also eigentlich bringt es dir nichts. Das heißt, du kannst nur, wenn dein Kind jetzt in die Schule geht oder Kindergarten oder sowas, hast du dieses Zeitfenster, in dem du Erwerbsarbeit unterbringst, Sport, sonst was und vielleicht noch Paarzeit. Und dann musst du halt gucken, was fällt im Zweifelsfall hinten runter.
Hm. Du schreibst in deinem Buch, dieser Blick, den uns Panda-Kindern lernen, ist etwas, von dem alle Kinder, egal ob neurodivergent oder neurotypisch, profitieren können. Magst du das mal ausformulieren? Was genau du damit sagen möchtest?
Ja, also ich habe eben ja schon gesagt, ne, die Voraussetzung ist eigentlich die Haltung, mit der man Kindern begegnet. Und das ist eben eine sehr zugewandte, bedürfnisorientierte Begleitung auf Augenhöhe. Und wir wissen ja mittlerweile aus der Bindungsforschung, dass das eigentlich the way to go ist oder dass so eine Begleitung eigentlich die besten Voraussetzungen bietet, um ein Kind gut groß zu begleiten. Aber man kann es natürlich auch anders machen. Ja, und das funktioniert dann vielleicht mehr oder weniger gut. Und ja, vielleicht merke ich dann mit Mitte 30, dass irgendwie mein inneres Kind möglicherweise Schaden genommen hat und ich das aufarbeiten muss, wie es jetzt sehr vielen Leuten in diesem Alter aktuell ja geht. Aber es geht erstmal so. Aber mit Panda-Kindern geht das halt nicht, weil die an einer bestimmten Stelle dann Stopp sagen oder Stopp sagen müssen. Und im Prinzip sind die so ein bisschen wie ein Rauchmelder für unsere Elternschaft oder generell, wie wir mit Kindern umgehen, weil die einfach sehr früh Alarm schlagen, wo brennt's denn? Ne? Und das heißt, wenn wir da hinschauen, und deswegen hoffe ich, dass mein Buch eben auch Familien erreicht oder egal, wer sich eben mit dem Thema Erziehung oder Begleitung von Kindern auseinandersetzt, die eben nicht unbedingt akut betroffen sind und das bisschen mehr als Beispiel einfach sehen, weil die zeigen uns genau auf, wie sollte denn eine gute Begleitung von Kindern eigentlich aussehen? Ne, weil für diese Kinder, für Panda-Kinder geht's nicht anders, ne? Zumindest nicht auf Dauer. Das ist alternativlos. Für alle anderen Kinder geht es anders, aber es wäre vielleicht nicht so gut.
Mhm. Okay, da sind wir im Grunde schon bei meiner nächsten Frage. Du arbeitest ja als Elterncoach und wir haben auch schon über bedürfnisorientierte Erziehung gesprochen und auch über Hochbegabung. Und da sagtest du, da gibt es auch Überschneidungen. Magst du das noch einmal kurz erklären?
Ja. Also im Prinzip nicht nur Überschneidungen, sondern im Prinzip ist auch das eigentlich wieder alles eins, ne? Weil eigentlich geht man einen Schritt zurück und guckt und schaut da drauf, wie begleite ich denn mein Kind, ne? Und da bin ich wieder bei der Haltung, ne? Also dieses zugewandte, bedürfnisorientierte auf Augenhöhe. Und dann ist es fast egal, welche individuelle Ausprägung jetzt mein Kind hat, ob es irgendeine Diagnose hat oder nicht oder wie was. Ich schaue, was braucht denn dieses Kind? Und dann versuche ich darauf einzugehen und natürlich auch, was brauche ich? Was brauchen wir im Miteinander? Ganz klar. Aber es ist das wie man da drauf schaut. Und deswegen gibt's da diese Überschneidung, weil im Prinzip die Haltung, die dahinter steht, ist dieselbe. Und dann kann ich natürlich sagen, okay, jetzt habe ich ein Kind mit Hochbegabung, das braucht vielleicht dann noch, macht es Sinn, das zusätzlich in den und den Sachen zu fördern oder hier und da. Aber die Grundhaltung, wie wir das machen, die ändert sich ja nicht. Und bei einem Kind mit PDA muss ich eben dann nochmal besonders drauf schauen, ne, dass ich versuche, Anforderungen im Alltag zu reduzieren, dass ich für genügend Regulation sorge, weil das eben ein Bedürfnis ist oder das Wichtigste, was dieses Kind hat. Und andere Kinder haben andere Bedürfnisse. Aber wenn ich eben auf die Bedürfnisse schaue, dann komme ich eben genau dahin, dass ich das angehen muss, ne? Das heißt, es ist eigentlich alles eins. Es kommt immer auf die Haltung wieder zurück.
Ich habe noch so viele Fragen im Kopf. Leider rennt unsere Zeit. Marco, habe ich noch eine Minute für eine Frage noch?
Ja, das ist ja hier, wir machen diesen Podcast ja zu zweit. Also ja. Alle Fragen, die du stellen möchtest. Aber ich kann ja nur schon mal darauf hinweisen, es gibt ein Buch. Ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben. Marc hat ja ein Buch geschrieben, also da kann man natürlich auch viel nachlesen. Aber klar, was brennt dir unter den Fingernägeln, Flo?
Ja, ich möchte dennoch gerne nochmal wissen, so, also in einer ganz kurzen Skizze, auch wenn es noch nicht so viel Forschung gibt, aber was sind also Erwachsene mit PDA? Wie kann ich mir das vorstellen? Wird das irgendwann
weggehen? Ja, ich versuche es so kurz wie möglich zu machen.
Also gute Frage, Flo. Sind das vielleicht diese Choleriker, von denen man früher mal sprach?
Who knows?
Möglich. Also, es ist angeboren, das heißt, das verwächst sich nicht, ne? Also diese Tatsache, dass gewisse Sachen sich lebensgefährlich anfühlen, ne? Dass es Probleme mit Anforderungen gibt. Jetzt ist es generell so, im Erwachsenenalter fallen so Sachen wie Schulpflicht und sowas natürlich weg. Das heißt, ich bin erstmal freier, ne? Ich kann mein Leben ein bisschen so für mich gestalten, wie es für mich passt. Und das mache ich vielleicht dann auch rein intuitiv, ja? Und dann habe ich schon mal deutlich weniger Anforderungen, ne? Also vielleicht bin ich eher freiberuflich, als dass ich irgendwie 9-to-5 irgendwo antanzen muss, was für mich eine Herausforderung ist und morgens die To-Do-Liste vom Chef bekomme. Das passt möglicherweise für mich nicht so gut. Also mache ich das halt anders. Aber dafür brauche ich nicht mal PDA haben, ne? Dafür, dass mir das gut tut. Dann kann ich Regulationsmöglichkeiten für mich entdecken, die mir gut tun, wo ich merke, ne, wenn es bei mir brenzlig wird, ne, renne ich eine Runde um den Block oder ich habe meinen Boxsack oder sonst was. Und auch das brauche ich mal PDA für haben, als dass ich das mache. Also mit der Zeit kann man ja einfach lernen, für sich selbst gut zu sorgen. Und es gibt Erfahrungsberichte auf Englisch mittlerweile von Erwachsenen, die wirklich gut durchs Leben kommen, die nie Meltdowns haben oder sehr, sehr selten und die so ihren Weg gefunden haben. Genauso gibt es leider auch sehr schlechte Erfahrungsberichte. Im Prinzip hängt es ein bisschen davon ab, wie ist die Kindheit und Jugend verlaufen. Das heißt, wurde ich da einigermaßen gesehen und mehr oder weniger gut begleitet oder wurde ich maximal fehldiagnostiziert, ne, was ich vorhin gesagt habe, mit härter durchgreifen, es hat alles schlechter gemacht, Burnout, tralala, vielleicht sekundäre Traumata dadurch. Dann gibt es durchaus Berichte, ne, von und dann Kindswohlgefährdung, Sorgerechtsentzug, Heimeinweisung, Selbstverletzung, Suizidgedanken, Suizidversuche, tralala, gibt es auch. Also durchaus Erzählungen in die Richtung. Also das ganze Spektrum ist möglich. Es hängt halt davon ab, wird das gesehen, wie wird das begleitet. Und deswegen ist es so wichtig, möglichst früh solche Sachen zu erkennen. Und da ist jetzt PDA ja nur ein Beispiel, um einfach einen positiven Weg einzuschlagen und nicht einen maximal negativen.
Okay, Marco, ich überlasse dir gerne die allerletzte Frage.
Die allerletzte Frage. Kennen alle relativ gut, die unseren Podcast regelmäßig hören. Und zwar, Marc, haben wir auf Spotify eine echte Papas-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst, weil jeder Gast unseres Podcasts sich immer ein Lied wünschen darf. Und zwar kann das sein Lieblingslied sein, das kann ein Lied zur Folge sein, das inhaltlich passt, das kann ein Ohrwurm sein, den du gerade hast. Und jetzt geht's zu dir. Welches Lied darf auf die echte Papas-Playlist von Spotify? Bin gespannt. Und bitte kein Lied von
Co. Also ich glaube, was... magst du nicht. Was, glaube ich, zu PDA ganz gut
ich dachte
passt,
nur wegen der Panda-Maske.
Ach so, ja, nee, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Nee, was aber zu PDA, glaube ich, inhaltlich ganz gut passt, ist Müssen nur wollen von Wir sind Helden. Weil das uns so ein bisschen als Gesellschaft, glaube ich, aufzeigt, wo wir häufig einfach Anforderungen unterliegen, die oft gar nicht mehr so wirklich viel Sinn machen. Und zeigt so ein bisschen auch, ja, was alles so im Alltag auf uns einprasseln kann. Und wenn wir da ein Problem mit haben, dann wird es vielleicht schnell kritisch.
Das stimmt. Kommt
super
auf jeden Fall
Lied.
Auf unsere Liste.
Kommt auf die App Echte Papas Playlist von Spotify, die ihr, Achtung, jetzt kommt da ein bisschen Werbung in eigener Sache, die ihr abonnieren könnt, genauso wie unseren Podcast selbst. Und wenn ihr dazu eine Frage habt, generell zu dieser Folge oder allgemein, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. Und wohin die E-Mail geht, weiß hier immer der Flo.
Ja, das weiß er. An podcast@echtepapas.de.
Okay, gut. Und wo wir gerade Werbung machen, machen wir natürlich auch ein bisschen Werbung für dich. Marc, wir haben ja schon, du hast schon deinen Account auf Instagram erwähnt. Wir haben dein Buch schon erwähnt, das seit neuestem auf dem Markt ist. Wenn man da ein Update möchte, wo schaut man in der digitalen Welt am besten rein, wenn man mit dir in Verbindung gehen will oder mehr über dich, dein Buch oder über eure Geschichte erfahren will? Ist das Instagram oder was ist dein bevorzugter Social Media Account?
Genau, man kann auf Instagram schauen bei Marc My Thoughts oder auch auf meine Webseite marc-leonhard.de. Genau, das sind so die zwei Kanäle. Und dann natürlich mein Buch, mein einzigartiges Anerkannt.
Genau. Ich muss sagen, das war heute, also es ist ein spezielles Buch und es ist auch eine spezielle Folge heute, aber das hat so viel Impulse gegeben und ich hoffe einfach, dass es genug Leser findet und auch genug Leute darüber sprechen, weil es wirklich ein Aspekt ist, der, glaube ich, vieles im Nachhinein auch erklären könnte bei Menschen.
Genau.
Also insoweit drücken wir dir die Daumen und sagen auch nochmal herzlichen Dank an den Belz Verlag, dass der, ich glaube, auch den Mut hatte, dieses Thema so groß rauszubringen. Ich glaube, das ist keine Selbstverständlichkeit.
Ja, also wie gesagt, da bin ich auch sehr dankbar dafür. Aber es liegt eben auch daran, dass das, was da drin steht, also wie gesagt, es geht sehr um die Haltung und auch so Strategien, die funktionieren ja für alle Kinder. Ne? Also die können auch für alle, auch allen Familien helfen, um einfach, ne, wenn ich selbst nur mit der Autonomiephase in Anführungszeichen zu tun habe, das kann jeden Familienalltag entspannen. Es ist nur, wie gesagt, die Sache ist, wenn ich ein Kind mit PDA habe, ist es auf Dauer alternativlos, so vorzugehen. Ne? Für alle anderen Familien kann es einfach hilfreich sein.
Vielen Dank, dass du da warst und deine Geschichte erzählt hast.
Genau. Und ja, alles Gute weiterhin. Also das ist ja eine große Herausforderung, aber es hört sich so an, als wärt wenigstens ihr auf einem guten Weg und hättet das ganz gut in den Griff. Und ich hoffe, dass alle, die es vielleicht auch betreffen könnte, das jetzt auch gehört haben und das vielleicht auch ein guter Impuls war. Danke für deine Zeit, Marc. Wir hoffen, wir hören dich bald wieder oder sehen dich bei Instagram und alle anderen spätestens in 2 Wochen. Bis dann. Macht's gut.
Bis dann.
Danke. Ciao.
Tschüss.